Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über Kriterien für die Liedauswahl. Also, nach welchen Kriterien sollte ich eigentlich vorgehen, wenn ich geeignete Literatur auswähle? Wir alle kennen das, es beschäftigt uns immer wieder. Immer wieder denken wir, gerade fehlt mir so das genau richtige Lied für diese Gruppe und diesen Anlass. Und vielleicht ist diese Folge ein bisschen Inspiration, damit du mit mehr Bewusstsein deine Literatur zusammenstellst und Anregungen bekommst, unter welchen Aspekten man das, die Frage der richtigen Liedauswahl betrachten kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und jetzt geht's los. Konzert geschafft. Puh. Und dann kommt die nächste Probe. Was mache ich nur? Welches Lied fange ich heute an? Also ich glaube, die Frage der Liedauswahl, die beschäftigt jeden, der in dem Beruf arbeitet. Und immer sind wir auf der Suche nach guter Literatur. Und heute möchte ich darüber sprechen, welche Kriterien können mich aber dabei leiten, welche Lieder die geeigneten sind für meine Chorgruppe. Denn je besser ich auch weiß, warum nehme ich eigentlich genau dieses Lied, außer dass ich halt irgendetwas singen muss, desto kreativer werde ich nach meiner Erfahrung auch in meiner Probenmethodik, weil ich einen klaren Fokus habe, worum es mir eigentlich bei diesem Lied geht. Und als ich über diese Folge nachgedacht habe, bin ich auf 4 Punkte gekommen, die aus meiner Sicht wichtig sind oder die mich leiten können bei der Auswahl meiner Lieder. Und der allererste Punkt: damit ich einen guten Zugang für die Kinder zu einem bestimmten Lied oder einem bestimmten Chorstück gestalten kann, solltest du zuallererst die Lieder, die du machst, selber richtig gerne mögen oder zumindest unter irgendeinem Aspekt wenigstens interessant finden. Wenn du ein Lied oder auch ein ganzes Konzertprojekt nicht so richtig magst, dann ist es total schwierig, wirklich gute Proben zu machen. Finde also entweder etwas, was du dem doch irgendwie abgewinnen kannst, oder ich würde vorschlagen, mach das Stück einfach nicht. Ich hatte vor mehreren Jahren irgendwie, das hatten wir so eine Konzertreihe und da hatte ich nun gerade den Termin abbekommen, wo es um Fasching ging und ich mag Fasching überhaupt nicht und ich hatte auch überhaupt keine Lust auf dieses Programm und musste mir jetzt irgendwie ein Faschingsprogramm ausdenken, was an sich für diese Altersgruppe total schön ist. Ich persönlich hatte halt nur gar keine Lust darauf und ich habe dann kurzerhand gesagt, wir verkleiden Lieder musikalisch. Und das hat mir dann richtig Spaß gemacht. Das war dann ein richtig schönes Konzertprojekt. Das heißt, wir hatten damals Lieder genommen, zum Beispiel Wir lieben die Stürme, da ging es um die Piraten, da konnten sie sich auch verkleiden. Und haben aber gesagt, dieses Lied verwandelt sich. Das heißt, wir singen es in Moll, wir singen es in Dreiermetrum, wir singen es im Fünfermetrum. Und dann plötzlich hatte ich so viele Ideen, wie ich meine Proben gestalten kann, auch probenmethodisch, und hatte so ein musikalisches Thema, was mich total interessiert hat, die Kinder darin in dieses differenzierende musikalische Lernen zu führen. Und es hat allen richtig Spaß gemacht und im Konzert haben wir eben gesagt, wir haben dieses Lied verkleidet und die Eltern sollen auch bitte herausfinden, was wir verändert haben. Und die waren eben dann so beeindruckt natürlich davon, dass ihre 6-jährigen Jungs genau sagen konnten, wir sind jetzt im 5er, wir sind im 7er, wir sind im Moll und konnten das halt selbst oft gar nicht wirklich differenziert wahrnehmen. Und das war zum Beispiel für mich so eine Strategie gewesen, um dieses Konzertprojekt, auf das ich keine Lust hatte, eine Idee zu finden, die mir dann wiederum richtig Spaß gemacht hat. Das zweite ist der inhaltlich-konzeptionelle Rahmen, also für welchen Kontext suche ich Lieder aus, bei welcher Gelegenheit wollen wir die vielleicht singen, gibt es ein konkretes dramaturgisches Konzertprogramm, wofür ich Stücke aussuche, geht es, also jetzt mal ganz pauschal, haben wir ein Weihnachtskonzert, singen wir für die Einschulung der neuen Erstklässler, habe ich ein Frühlingskonzert Oder entwickle ich vielleicht ein ganz eigenes inhaltlich dramaturgisches Konzept und wähle dann dafür gezielt Stücke aus? Und bei mir entsteht eben dann oft mit der Zeit so ein, vor meinem inneren Auge, vor meinem inneren Ohr ein Konzertprogramm und eine Dramaturgie dazu, sodass ich dann Lieder auswähle, die ich vielleicht so an sich nie machen würde, aber mit Blick auf diese Konzertidee und den dramaturgischen Bogen finde ich die dann richtig toll und mag sie total und habe dann auch eine Idee, wie ich die probenmethodisch aufbereiten kann. Und dann hat eben ein Stück für mich vielleicht einfach eine thematische oder eine dramaturgische Wertigkeit, auch wenn es vielleicht musikalisch gerade gar nicht ein Stück ist, was mich zunächst total anspricht. Und ich persönlich finde es immer besonders schön, wenn über so ein Konzertprogramm ein gemeinsames Thema erschaffen wird, mit dem sich im Idealfall eben auch die Kinder verbinden und über die Wochen mit diesem Thema und diesen Liedern eben gemeinsam sowohl inhaltlich als auch musikalisch wachsen. Und ich fühle mich dann oft wie so ein Architekt, der von Probe zu Probe ein immer vollständigeres Bild von einem Bauwerk erschafft. Und das finde ich einfach ja eine total schöne Art, so zu arbeiten. Und ich habe dann eben auch am Anfang einer Probenphase immer eine ganz andere Probenenergie und einen anderen Probenablauf als kurz vor dem Auftritt. Also es gibt dann immer so eine Dynamik von erstmal eben diesem Kennenlernen der Stücke, das Eintauchen in das Thema, das Explorieren vielleicht auch mit bestimmten Parametern, an denen ich dann arbeiten möchte. Und dann geht es eben immer mehr in Richtung zielorientiert, auf etwas hinarbeiten, etwas dann auf den Punkt bringen, etwas verfeinern. Und ich finde sozusagen jede Phase total spannend und macht mir immer wieder total Spaß, diese Veränderung auch in mir zu spüren, die Veränderung der Musik, die sich über die Wochen weiterentwickelt und dass sich das auf die Kinder überträgt und die eben auch aus diesem freieren, explorativen, wahrnehmenden Lernen dann in etwas Fokussierteres kommen, wo wir dann an Feinheiten arbeiten können und sie auch in diese Spannung kommen und jetzt sind wir in unserer Hauptprobe und jetzt sind wir in unserer Generalprobe und jetzt bringen wir es ins Konzert und präsentieren es anderen Menschen. Und damit verbunden ist auch der dritte Punkt, über den ich sprechen möchte, nämlich was sind denn gerade die sozialen und emotionalen Themen dieser Altersgruppe oder spezifisch dieser Gruppe? Holt die ausgewählte Literatur sie wirklich dort ab? Was sind gerade die Themen, die sie beschäftigen? Und wie können wir vielleicht auch auf so einer inhaltlichen Ebene mit der Auswahl der Literatur diese Themen unterstützen und bearbeiten? Also ich sage nur so als Beispiel, wie viele Volkslieder haben wir, die eigentlich Liebeslieder sind? Und ich persönlich finde das manchmal, es sind so schöne Lieder, ich würde die so gerne machen, aber ich finde es nicht so richtig passend, mit 8-Jährigen Liebeslieder zu singen, sodass die dann bei mir für diese Altersgruppe rausfallen. Während natürlich, wenn ich jetzt mit Teenagern singe, das ein ganz großes Thema ist. Das Thema Freundschaft finde ich immer wieder schön und passt irgendwie auch sowohl bei den 6-Jährigen als auch bei den 12-Jährigen als auch eigentlich bei den 16-Jährigen. Tierlieder mache ich natürlich mit den Kleinen, die so in dieses sich verwandeln und in diese sowas richtig total gerne in andere Rollen schlüpfen. Teenager musste vielleicht nicht unbedingt dazu zwingen, jetzt Tierlieder zu singen, es sei denn, die sind irgendwie für die zugänglich aufbereitet von der Stilistik und von dem Text her. Lieder, die irgendwie Bezug nehmen auf so vielleicht wirklich sehr politische Themen, die auch aktuell vielleicht in der Debatte sind, tue ich mich immer schwer, sowas mit Jüngeren zu singen, weil es immer etwas hat von, für mich, dass man denen etwas in den Mund legt, was sie ja noch gar nicht richtig reflektieren können. Während, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, natürlich die sehr feine Antennen auch haben, was passiert gerade gesellschaftlich und die sich damit auch beschäftigen, die Fragen stellen, die Welt verstehen wollen. Und da kann das zum Beispiel gerade eben total spannend sein, solche Themen eben auch aufzugreifen mit den Liedern, die man auswählt. Und Und der vierte Punkt ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, über den ich heute am meisten sprechen möchte, weil es vielleicht auch der ist, der häufig nicht ganz so bewusst mit eingebunden wird in die konkrete Literaturauswahl. Und das ist so die Frage der pädagogischen und lerntheoretischen Kriterien. Also dass wir uns eben auch immer wieder fragen, wenn wir ein Lied auswählen oder ein Lied in der Hand haben, Noten und denken, ah, das könnte ich jetzt machen, dass wir auch immer im Kopf haben, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt für meine Gruppe in Bezug auf das musikalische oder auch das stimmliche Lernen? Welche Stücke unterstützen die aktuellen Lernprozesse eigentlich am besten? Also ich frage mich zum Beispiel immer, wenn ich ein Lied in der Hand habe, was können Sie jetzt daran lernen? Sowohl in Bezug auf stimmbildnerische Aspekte als auch in Bezug auf den Aufbau von allgemeinen musikalischen Kompetenzen. Das heißt, wir fragen uns immer, entspricht die ausgewählte Literatur Ihrem sängerischen und musikalischen Leistungsstand? Und was sind eigentlich die Schwierigkeiten oder Herausforderungen in diesem Stück? Und passen die zu den Lernaufgaben für den musikalischen Leistungsstand meiner Gruppe? Und ich bin ja davon überzeugt, dass freudvolle Proben und ein richtig guter Probenflow dann aufkommen, wenn sich die Sängerinnen und Sänger in einer guten Mischung abgeholt fühlen aus ich kann was, also das ist so der Aspekt Lustgewinn und Selbstermächtigung, und auch ich muss mich noch ein bisschen strecken und dann kann ich noch mehr. Und da geht es eben um das Bedürfnis der Selbstwerterhöhung. Also sie wollen ja etwas Neues auch lernen, sie wollen sich ja verbessern. Sie wollen das Gefühl haben, meine Kompetenzen sind gewachsen. Aber der Berg darf eben auch nicht zu hoch sein, auf dem man versucht zu klimmen und das dann doch das Gefühl hat, man schafft es nicht so richtig. Also ich glaube, ein sehr häufiger Grund für zähe oder auch chaotische Proben ist eine Über- oder eine Unterforderung der Gruppe. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, immer innerlich so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen und sich zu fragen, was sind gerade die Lernfelder, die mir gerade wichtig sind. Und um es ein bisschen zu konkretisieren, sagen wir, meine Gruppe hat einfach immer noch Schwierigkeiten, so sicher in die Einstimmigkeit zu kommen. Viele Kinder verlieren immer wieder den Zugang zur Kopfstimme, den möchte ich irgendwie stärken und diese Tonsicherheit stärken. Dann würde ich dir eben raten, Lieder zu vermeiden, die zum Beispiel modulieren oder die viele Alterationen haben, weil Kinder dann erstmal so eine starke tonale Struktur brauchen, die ihnen ja auch schon noch schwer fällt. Also ich versuche dann eher eine starke Grundtonbezogenheit zu etablieren und mich an Lieder zu halten, die eine sehr einfache harmonische Struktur haben. Ich vermeide dann auch Lieder, die so Melodieverläufe haben mit vielen Tonleiterausschnitten, die am besten noch von unten nach oben führen. Das ist immer schwierig, da schön über den Übergang hinüber in die Kopfstimme zu führen. Ich suche eher Lieder, die so umspielende Dreiklänge haben oder Melodieverläufe, die von der Mittellage aus nach oben und unten sich erweitern. Ich gucke, dass der Grundton dann eventuell eher in der Mittellage liegt, also Lieder, mit denen ich dann zum Beispiel super gerne starte, ist immer wieder Heo, spann den Wagen an, eben gerne eher so in G-Moll, weil sie dann schon viel leichter von da aus in die Kopfstimme, schon kopfstimmig starten, als wenn ich das jetzt in D-Moll singe, wo sie dann komplett in der Bruststimme sind und dann ja sowieso es zu tief wird für sie. Oder Lieder wie Ich gehe mit meiner Laterne, ist eben so ein einfaches Kinderlied ja eigentlich, aber auch beginnt es eben schön mit diesem Quartsprung nach oben und der Grundton liegt schön in der Mitte. Ich würde auch irgendwie so ein G-Dur nehmen oder so und es hat eher so eine Dreiklangsharmonik und eine ganz einfache Tonika-Dominanzstruktur. Oder auch günstig ist, wenn der Grundton von oben angesteuert wird, also die Melodie nicht auf dem Grundton startet, sondern eben zum Beispiel auf der Quinte, wie zum Beispiel bei Der Kuckuck und der Esel. Also da haben wir eben diese schöne Dreiklangsharmonik, die eher von oben nach unten führt. Am Ende haben wir natürlich einmal schon so einen richtigen Tonleiterausschnitt. Der hat dann tatsächlich auch gewisse Schwierigkeiten, aber er ist auch ein bisschen so eingebunden eben in diese schwingende Melodie. Oder sagen wir, die Kinder können zwar irgendwie eigentlich schon die Töne einigermaßen treffen, aber sie sind immer eher in so einem deklamierenden Sprechgesang. Also sie singen zwar Töne, aber es ist eher in so einem Sprechmodus. und ich will sie noch mehr in die Entfaltung von so einer klangvollen Singstimme führen. Das heißt, dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich einfach Lieder finde, die schöne Legato-Linien haben. Ich finde, oft Lieder im Dreiermetrum können das total schön unterstützen durch dieses Schwingende. Mein absolutes Legato-Lieblingslied, um in so eine klangvolle Singstimme zu führen bei Kinderstimmen, ist zum Beispiel Wem kann's Hägler, weil das so schön sich nach oben entfaltet, aber eben sowas, das kann man so schön aussingen. Ich habe eine deutsche Variante, ich singe es aber auch einfach ganz viel auf Lulu und auf Juju und auf Lülü und was auch immer für Singesilben oder eben auch in der Originalsprache. Das sind ja auch sehr stimmbildnerische Silben teilweise. Auch ein Lied, was dafür, finde ich, immer wieder richtig schön ist, ist das Lied »Will niemand singen, so sing aber ich, über Berg und Tal hört man den Schall«. Alleine von dem Text ist das so toll. So will niemand singen, dann sing aber ich. Und dann steht einer auf, kann man so schöne Soli machen. Und dieses über Berg und Tal, dieses weite Schicken der Stimme, wird auch vom Text sehr unterstützt. Und es hat auch diesen schwingenden Dreier. Man ist ein relativ einfacher Kanon, der sofort ins Klingen kommt. Auch ein Lied, was ich immer wieder gerne mache, weil es auch so schön dieses Legato, klangvolle Legato-Singen kommt, ist das schlesische Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. Das ist, glaube ich, Wahre Freundschaft soll nicht wanken. Davon gibt es ganz schlimme Aufnahmen im Netz, die so ein Volksmusik-Kolorit haben. Also ich singe dann tatsächlich meistens nur die erste Strophe, weil dann wird es schon wieder sehr dramatisch. Aber dieses Freundschaftsthema kann man mit den 6-Jährigen singen, kann man mit den 10-Jährigen singen, kann man mit den 14-Jährigen singen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und dieses Lied ist einfach gesanglich total schön. Man kann es ganz einfach austerzen in so einer ganz einfachen Zweistimmigkeit und lässt die Singstimme schön in so ein klangvolles Legato-Singen führen dadurch. Und ich, nur um es nochmal so ein bisschen abzusetzen, was ich zum Beispiel dann auf gar keinen Fall machen würde, wenn ich sagen würde, mein Thema ist gerade die Kinder von diesem deklamierenden, abgehackten Sprechsingen in eine klangvolle Legato-Singstimme zu führen, dann würde ich eben zum Beispiel auf keinen Fall in der Weihnachtsbäckerei machen oder Stups der kleine Osterhase, so Lieder, wo so ganz viel Text in kurzer Zeit wirklich gesprochen wird. Und abgesehen davon sind die meistens schon sehr verbrannt von der Art und Weise, wie sie in den Kitas gesungen werden. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass Kinder manchmal schon richtig in so einer schönen, klangvollen Kinderstimme singen. Und wenn man dann so ein Lied mal zum Spaß singt, dann fangen sie an, in dieser typischen Kita-deklamierenden Schreisprech-Stimme zu singen, wo ich denke so, das hatten wir doch schon hinter uns gelassen, aber das ist dann so mit diesem Lied verbunden, dass das eben so gesungen wird, dass es super schwer ist, das rauszukriegen. Also wenn du die magst und das einfach den Kindern Spaß macht, mach das, aber ergänzt es unbedingt immer durch andere Lieder, die helle, klangvolle Kinderstimme fördern. Genau. Und ein Lernaspekt könnte auch sein, dass wir versuchen möchten, bei Kindern ein musikalisches Formgefühl zu stärken. Und auch da eignen sich natürlich alles so volksliedhafte Formen für den Einstieg ins Singen total gut, wo es irgendwie klare Phrasen gibt, musikalische Formen, die sich wiederholen, die irgendwie diese symmetrisch, klassische, symmetrische, volksliedhafte Form aufweisen von A, B, A oder A, B, A Strich. Was nicht heißt, dass es dann immer da verhaftet bleiben soll, nur dass das nochmal sozusagen klar ist, sondern es geht immer darum, dass wir erstmal etwas Bekanntes etablieren, worauf sie dann Bezug nehmen können, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Aber wenn alles immer anders ist und es gar keine Struktur gibt, die erstmal sich etablieren kann als etwas Vertrautes, dann ist alles nicht nur unvertraut, sondern entsteht auch so ein chaotischer Aspekt, der uns schwerfällt, dass wir noch Strukturen finden können. Das heißt, wir etablieren gewisse Strukturen, um sie dann auch wieder über den Haufen zu werfen und zu sagen, aber hier ist jetzt anders. Ich dachte, immer gibt es nur Viertaktphrasen. Jetzt ist es irgendwie ist da jetzt was länger oder was kürzer oder was nicht symmetrisch. Aber das können wir gar nicht erkennen, wenn wir davor nicht etwas etabliert haben, worüber wir etwas Unvertrautes, etwas Unregelmäßiges erkennen können. Thank you. Jetzt habe ich ja schon wieder viele Beispiele gegeben, eher für die Jüngeren. Sagen wir, meine Chorgruppe ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Und ich möchte jetzt ins mehrstimmige Singen einfach hineinführen und das etablieren. Und die verrutschen immer noch. Und sobald eine zweite Stimme dazukommt, singen die falsche Töne und so weiter. Das heißt dann natürlich suche ich Literatur, die sie da unterstützen. Das heißt, dann sage ich, ich suche natürlich Kanons, sind immer gut. Aber auch Lieder, wo zum Beispiel die Melodie in der zweiten Stimme liegt und es so einen Diskant gibt, der so darüber die Melodie umspielt. Ist oft erstmal leichter, dann können quasi, kann man auch sagen, der Großteil der Gruppe singt einfach die Hauptmelodie, eine kleinere Gruppe singt diesen Diskant darüber. Der fordert dann die Melodiesänger heraus, trotzdem bei ihrer Melodie zu bleiben. Und wiederum, die aber den Diskant singen, die hören sich natürlich sehr gut, weil sie oben drüber schweben und so eine umspielende solistische Rolle haben. Dann finde ich auch immer gut, wenn wir in die Zweistimmigkeit kommen, nach Sätzen zu suchen, wo die zweiten Stimmen eher so eigenständig geführt sind, also die so eine eigene kleine melodische Struktur haben. Ich finde persönlich oft so diese klassischen zweiten Stimmen sind ja voll schwer. Die liegen dann auch oft stimmlich total unangenehm für die Kinderstimme erstmal. Oder auch das Austerzen ist schwer, weil die oft verrutschen und das nicht wahrnehmen, dass sie jetzt schon wieder die Melodie singen und nicht ihre ausgeterzte zweite Stimme. Es gibt nicht so viele Sätze, aber eine gut geführte zweite Stimme, die so eine eigenständige Melodie hat, vielleicht sogar stimmkreuzend verläuft, finde ich persönlich total interessant, weil dann kann man wie so zwei Lieder einstudieren mit demselben Text und dann sagen, jetzt singen die einen dieses Lied und die anderen das andere und man hat eine ganz schöne Zweistimmigkeit. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, gerade ganz am Anfang, wenn wir so überhaupt erstmal hinführen wollen in die Möglichkeit, dass zwei verschiedene Töne im Raum sind, die aber miteinander wohlklingen, dass man eben Melodien sucht, die sehr, sehr einfach von der harmonischen Struktur sind, wo man vielleicht einfache Ostinati entwickeln kann, die darunter gesungen werden können, wie in so einem Loop eben, und darüber läuft eine Melodie, die die andere Gruppe singen kann. Und den letzten Punkt nenne ich das musikalische Menü. Also wenn wir Literatur auswählen, sollten wir eben auf eine ausgewogene musikalische Ernährung unserer Sängerinnen und Sänger achten. Das heißt, was ich damit meine ist, dass wir immer noch mal gucken dürfen, wenn wir jetzt ein paar Lieder rausgesucht haben, die für die nächsten Wochen vielleicht unsere Gruppe begleiten sollen, einmal kurz einen Blick werfen, in welchen Tonalitäten stehen die Stücke, in welchem Metrum stehen die Stücke, was haben die für eine Stilistik, für ein Energielevel, für ein Tempo. Ich stelle das selber oft fest, ich suche dann lauter Lieder raus und bin voll begeistert und sage, oh, die sind richtig, richtig schön, da mache ich, auf die habe ich Lust und so. Und nachher gucke ich mir an, was ich ausgesucht habe und ich stelle eben fest, sind lauter langsame Stücke zum Beispiel oder alle sind im Viervierteltakt. Oder es sind eben doch wieder nur Dur oder manchmal bei mir auch dann ganz viele Mollstücke dabei, dass ich sage, jetzt brauche ich einfach nochmal ein richtig fröhliches, freudiges Dur-Lied. Sonst ist es auch schwer, einen guten Probenfluss herzustellen, wenn alle Stücke sich sehr ähneln. Und zwar sowohl ist da der Parameter Charakteristik wichtig, als auch eben haben wir wirklich Dur- und Moll-Lieder im Programm, vielleicht noch eine andere Tonalität, irgendwas, was so ein bisschen aus dem Dur-Moll-Schema hinausgeht oder eine Kirchentonart. Welche Metren haben wir? Haben wir Zweier- und Dreier-Metren drin? Vielleicht auch ein unregelmäßiges Metrum, ein Fünfer-Metrum oder so, dann sind wir die Könige. Das ist einfach ganz toll und bereichernd für musikalische Lernprozesse, eine große Vielfalt anzubieten. Und deswegen bestärke ich dich darin, da immer auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, dass wir da eine große Vielfalt abdecken. Also ich fasse jetzt noch einmal kurz zusammen, was die wichtigsten Kriterien für die Liedauswahl sind, die uns leiten können. Zuallererst solltest du die Stücke, die du auswählst, selber mögen, damit du sie gut proben kannst. Zweitens kannst du dir Gedanken machen über den inhaltlich-konzeptionellen Rahmen und die Lieder in ein inhaltlich-dramaturgisches Konzept einbetten. Dabei können dich auch die sozial-emotionalen Themen der Gruppe leiten, also welche Themen sind gerade relevant für deine Altersgruppe und für deine spezifische Gruppe, mit der du zusammenarbeitest. Und als vierten Punkt die lerntheoretischen Kriterien, also was sollen die Kinder an dieser Literatur lernen, sowohl in Bezug auf allgemein musikalische Fähigkeiten als auch in Bezug auf die stimmenpädagogischen Herausforderungen. Und als fünften Punkt die Frage nach der ausgewogenen musikalischen Ernährung deiner Sängerinnen und Sänger. Achte auf ein vielfältiges Menü, was du ihnen zusammenstellst. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas für dich mitnehmen und für deine Arbeit. Ich freue mich, von dir zu hören. Folge mir auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Abonniere meinen Newsletter und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun.